Europa-Lava, der Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel mit Holger, Carsten und Markus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Europa-Lava, dem Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel zu Hörspielen aus dem Hause Europa aus dem Vinylzeitalter. Wir Europa-Laverer, das sind Holger, Markus und ich, Carsten. Bevor wir starten, möchte ich auf unsere Internetseite claudiusbrack.de aufmerksam machen. Hier sind alle Europa-Hörspiele der Vinyl-Ära von Mitte der 60er bis Anfang der 80er Jahre gelistet und größtenteils kommentiert. Es gibt auch Kolumnen zu bestimmten Themen, darunter auch eine zu den Karl-May-Hörspielen. Die Hörspiele nach Karl-May sind auch einzeln kommentiert. Dieses Mal hört ihr in unserem Podcast den zweiten Teil unseres großen Karl-May-Specials. Im ersten Teil hatten wir, neben einer Einführung zum Autor Karl May, die Karl-May-Hörspiele von Konrad Halver und Peter Volken aus den Jahren 68 bis 70 behandelt. Heute wollen wir uns Dagmar von Comines Karl-May-Produktionen bei Europa widmen. Zur Ausgangssituation. Konrad Halver, der für viele herausragende Hörspielproduktionen verantwortlich war, hatte die Firma Miller Europa 1970 verlassen. Seine letzte Beteiligung an einem Hörspiel nach Vorlage des Autoren Karl May war Der Ölprinz im Jahr 1970, bei dem er Regie führte. Das Skript hatte hier bereits Dagmar von Comines geliefert. Leider konnte das Produkt mit den vorangegangenen Umsetzungen qualitativ nicht ganz mithalten.
Nicht ganz ist gut.
In der Folge war 1971 dann auch gar kein Abenteuer mehr auf der Basis der Abenteuerromane des sächsischen Autoren umgesetzt worden. Inzwischen produzierte Heikeline Körting immer mehr Material für die Abteilung Märchen, sodass Frau von Comines sich ganz der Sparte Abenteuer widmen konnte. Im Jahr 1972 erfolgte dann auch ein regelrechter Schub an Karl-May-Hörspielen bei Europa. Unter ihrer Regie und nach ihrem Skript entstanden 11 Karl-May-Hörspiele in einem Jahr. Und, das sei noch bemerkt, produzierte sie ebenfalls 1972 zwei Lederstrumpffolgen und den Klassiker Moby Dick. Jetzt frage ich mal in die Runde. Kanntet ihr schon diese Hörspiele, die wir heute vorstellen?
Na, Markus, dann sag mal was.
Also mein einziges von Comines-Hörspiel, ja, ich traue mich. Mein einziges von Comines-Hörspiel aus der Kindheit war tatsächlich Moby Dick. Ich hatte mir irgendwann mal die beiden Lederstrumpf-Abenteuer ausgeliehen. Die Karl-May-Hörspiele, die heute Thema sind, mit denen hatte ich als Kind gar nichts zu tun. Die kannte ich nur von den Coverrückseiten.
Das kann ich genau so zurückgeben. Ich kannte nicht mal Moby Dick. Also ich kannte im Grunde, muss ich sagen, gar keine von Comines Arbeiten, was, glaube ich, einfach dem Zufall geschuldet war. Die sind an mir komplett vorbeigegangen als Kind.
Ja, ich hatte das Glück, bis auf den Teil durch die Wüste alle diese Hörspiele zu kennen, schon als ja recht kleines Kind. Und in der Folge von den Halver-Hörspielen und anderen Karl-May- und Lederstrumpf-Abenteuern sind mir die also sehr geläufig. Man könnte auch sagen, einige davon gehören zu meiner DNA, die kann ich fast mitsprechen. Und dann werden wir mal sehen, wie sich die Kommentare heute unterscheiden.
Oh, also ohne vorwegzugreifen, ich würde sagen, du hattest das Glück, durch die Wüste nicht zu kennen, aber ich greife vor.
Das Ganze startete mit dem sogenannten Orion-Zyklus. Dieser besteht aus 6 Romanen. Durch die Wüste, durchs wilde Kurdistan, von Bagdad nach Stambul, in den Schluchten des Balkan, durch das Land der Skibitaren und der Schut. Und weil in der Aufnahmephase alles so schön rund lief, hängte Frau von Comines noch die Erzählung Ri an die Reihe an, die Karl May später am Ende des Romans der Schut eingefügt hatte. Sie nannte die Erzählung als Hörspiel dann Kara Ben Halef. Ja, fangen wir an mit Durch die Wüste. Was haltet ihr von diesem Hörspiel?
Also ich muss gleich mal zu Beginn eins vorausschicken. Ich unterstelle jetzt mal dem geneigten Hörer, dass er unsere Folge gehört hat, wo wir die Konrad Halver Produktion besprochen haben von Karl May Stoffen. Und da auch die erst bei mir in die Sammlung einzogen, als ich bereits als Erwachsener laut Personalausweis galt, war mir aber klar, wie ich die zu hören habe, weil es gab eine Anleitung auf dem Cover. Winnetou 1, Folge 1, Winnetou 1, Folge 2. Und so ging das weiter. Winnetou 2, Folge 1 oder Platte 1 und so weiter. Ich habe mich an diese Stoffe durch die Wüste und die folgenden von diesem Orion-Zyklus nie rangetraut, weil ich keine Ahnung hatte, in welcher Reihenfolge man die hören soll. Also man sieht die ersten 3 Platten, muss man so ein bisschen beschreiben, da sind Fotos drauf von den Karl-May-Festspielen, wie vielleicht der geneigte Hörer kennt von anderen Europa-Karl-May-Produktionen. Dass die zusammengehören, versteht man schon irgendwie, aber keiner sagt, in welche Reihenfolge die gehören. Und bei, auf Artikeln, also wie heißt es hier, auf Bestellnummern konnte man ja nun wirklich auch nicht setzen im Sinne von die zuerst. Das liegt zwar nahe, dass man das tut, aber da wäre ich auch als 10, 12-Jähriger nicht draufgekommen einfach. Das ist für mich eine
Naja, ich
völlige
glaube,
Unlogik.
wenn ich da einhaken darf, ich glaube einfach, dass das Herangehen an die Produktion eine sehr, wie soll ich sagen, erwachsene Art und Weise war. Einmal beziehe ich das auf die Umsetzung, wie das unter Frau von Kumin passiert ist. Also das sind ja Hörspiele, die ja fast einen literarischen Anspruch so ein bisschen haben, so von der Sprache her, vom Aufbau her und so. Und diese ganzen Inhalte, die auf der Rückseite der LP wiedergegeben werden, das sind ja irrsinnig lange Klappentexte. Also das, was man von unseren Produktionen so, oder sagen wir mal von den Körting-Produktionen so kennt, das waren ja eher so Anhaltspunkte, dass man ungefähr wusste, was da passiert, während hier ja der ganze Inhalt der Schallplatte wiedergegeben wird und am Ende des Klappentextes dann immer steht, also bei Durch die Wüste steht dann so sinngemäß und wie es weitergeht oder wie es, was unseren Freunden widerfährt, erfahrt ihr bei der Reise durchs wilde Kurdistan. Also
Ach, da
man
steht
hätte
hinten drauf.
praktisch, ja, das sind ganz lange Klappentexte. Ich weiß, weil ich sie für die Homepage alle abtippen musste. Also man hätte sozusagen als Aufmerk, aber das ist eben als, ja, das ist eben nicht das, was ein Kind macht, dass sich jetzt so einen langen
Ja.
Text durchliest und nachher zu merken, ach so, da wird ja schon die nächste Folge erwähnt.
Ja.
Also insofern muss man sagen, ja, war damals bei Europa einfach noch nicht üblich. Man hat die ersten Endziffern, glaube ich, damals vergeben, also Folgennummern, Endziffern ist das falsche Wort, die Folgennummern vergeben bei Kung Fu. Das ist an meiner Erinnerung die erste Serie, nee, Hani und Nani. Also es fing so 74, 75, 76 an und auch nur auf der Rückseite der Cover und nicht auf der Cover-Vorderseite.
Ja,
Man muss vielleicht auch
das.
dazu sagen, diese Romane waren bis in die, ich würde mal sagen, 60er, 70er Jahre auch des letzten Jahrhunderts so bekannt in der Breite, dass auch, glaube ich, jedem geläufig war, in welcher Reihenfolge die aufgezählt werden, also die Titel der Romane allein. Und ja, also das kann man wohl behaupten, ja. Also diese Orient-Romane waren mindestens genauso bekannt wie die Wildwest-Romane von Karl May. Und gerade diese Orient-Reihe war sehr bekannt und beliebt und deshalb, und das hat man bei anderen Labels ja auch nicht gemacht, dass man die Folgen irgendwie auf dem Cover durchnummeriert hat.
Dann würde die Negation ja bedeuten, dass es total Sinn gemacht hätte, wenn die Winnetou-Platten einfach 1 bis 6 alle Winnetou heißen und darunter dann eine Zeile, die so ein bisschen Indiz gibt, was das sein sollte. Also es wäre
Ja,
für
wäre
den 10
schöner
oder
gewesen.
12, nee, es wäre für den 10 bis 12-Jährigen viel einfacher, wenn er liest Teil 1, Teil 2, Teil 3. Das macht es auch ja für den Sammler einfacher und für, keine Ahnung, Oma und Opa, die ja meistens die Käufer von diesen Platten waren, für Enkel, Kinder, was auch immer, zu wissen, woran man ist. Denn sonst endet man
Ja,
immer
aber
so
ich.
wie Markus, der Teil 2 zuerst bekommt.
Also es ist ja grundsätzlich so, dass diese sechs Romane, die ja dann zu sieben Hörspielen ausgebaut wurden, die schildern ja eine lange Reise, nämlich eine Reise mehr oder weniger um das Mittelmeer, nicht? Und das fängt an mit Durch die Wüste in der Sahara, wandert dann sozusagen nach Osten, bis nach Ägypten und dann in die arabischen Länder und dann weiter über, ich sag mal, Persien und dann die bulgarischen Länder. Also im Grunde das Osmanische Reich zu der Zeit. Und das ist also, ich sag mal, der rein physische Weg und der wird im Grunde durch die Titel ja auch wiedergegeben, im Groben. Und letztendlich gab es ja auch diese Beschreibung auf der Rückseite. Weil mich das so fasziniert hat, habe ich auch früher Karl May gelesen und ich hatte zufälligerweise auch eine Ausgabe, wo diese Reisewege im Innendeckel des Buches so grob nachvollzogen waren, mit so einer Strichlinie auf den Kontinenten. Und dann habe ich mir meinen alten Dirke-Atlas zu der Zeit geschnappt. Und diese doch recht genaue Beschreibung der Reise dann auch wirklich nachverfolgt. Ich fand das total spannend, weil man das wirklich so lebensnah nachverfolgen konnte. Anders als bei den Wildwest-Romanen, wo ja mal hin und wieder eine Stadt genannt wird, die aber immer so irgendwo einfach in der Steppe spielen und doch recht diffus sind, sage ich mal, Ja, aber das meinte ich eben
Handlungsort.
damit. Also man musste, um diese Reihenfolge jetzt herauszufinden, musste man richtig aktiv was unternehmen.
Das
Also zur
stimmt.
Erklärung muss man vielleicht sagen, dass es ja also in den 60er Jahren, Anfang der 70er, noch eine ganz andere Hörspiellandschaft war. Heute ist man das ja gewohnt, dass es ganz viele Serien gibt, wo entweder die Teile aufeinander aufbauen oder eben auch nicht. Also ich sag mal, drei Fragezeichen oder TKKG kann man mit ein paar Einschränkungen ja im Grunde in einer völlig willkürlichen Reihenfolge hören. Und damals, so die Schallplatten-Ära, das waren ja noch Einzelhörspiele. Also man war im Grunde, ich sag mal, das war so die letzten Tage von Pompeji, Siegfried die Nibelungensage, Ivanhoe. Da gab es gar nicht mehrere Teile. Das heißt, dieses Bewusstsein, wie bringen wir denn jetzt dem Kunden bei, in welcher Reihenfolge er das zu hören hat, da war überhaupt noch kein Problembewusstsein dabei. Höchstens insofern, dass Frau von Kumin oder wer den Text einmal geschrieben hat, auf der Rückseite versucht hat, da so eine kleine Gebrauchsanweisung beizupacken. Nicht? Aber das, ja.
Also letztendlich werden ja auch auf den Hörspielen selber zum Ende der zweiten Seite immer so, ich sag mal, Tipps oder Hinweise gegeben, wie es weitergeht. Nicht? Also ich erinnere mich da zum Beispiel, dass im zweiten Hörspiel, oder nee, am Ende von Durch die Wüste, glaube ich, dann kommt, weiter ging es durchs wilde Kurdistan. Und damit eröffnet er im Grunde die zweite Platte dann auch schon.
Für mich ist es so, dass die ersten drei Hörspiele durch die Wüste, durchs wilde Kurdistan und von Bagdad nach Stambul, die werden auch relativ zeitgleich entstanden sein, im Grunde so eine Einheit bilden. Also einmal schon wegen der Cover, die ich persönlich alle so ein bisschen, ja,
Langweilig?
also ich, ja, es bietet zumindest keinen Kaufanreiz. Also ich sage mal, in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, da waren so mit Karl May verband ich eher, und ich denke auch mal so meine Generation in der Regel, die Wildwestabenteuer. Und bei den Winnetou-Platten oder Schatz im Silbersee oder sowas, da waren dann ja die Figuren drauf, mit denen man sich so ein bisschen identifizieren konnte. So, ah, das ist Winnetou oder das soll wohl Old Shatterhand sein. Und die Cover jetzt bei zum Beispiel bei Durch die Wüste, ja, da sitzen halt so fünf, sechs Gestalten irgendwie auf dem Pferd und gucken nach oben. Sagt mir nichts. Also auch als Kind. Also das war vielleicht der Versuch, sozusagen dicht an Bad Segeberg und Karl May zu bleiben. Aber im Grunde sind mir die Cover auch heute noch zu zufällig irgendwie.
Ja, also ich glaube,
Und
dass man hat ja einfach wieder auf diesen bewährten Trick zurückgegriffen, Fotos von den Festspielen, den Karl-May-Festspielen Bad Segeberg zu verwenden, von dieser, ich glaube, Firma Rebhuhn war das ja, die die Fotos vertrieben hat. Und da hat man wahrscheinlich angefragt und hat irgendwelche Bilder bekommen. Und das hat diesmal eben nicht so funktioniert wie bei den Wildwest-Hörspielen, weil da sah ja dieser Darsteller aus den Festspielen fast genauso aus wie Per Bries. Und hier hat man halt irgendwelche Fotos bekommen, hat die verwendet und da hast du völlig recht. Irgendwie kann man die so szenisch gar nicht zuordnen, diese Bilder. Und ich nehme an, das ist ja auch der Grund, warum man nach drei Schallplattencovern dann ein völlig neues Konzept gefahren hat, weil das vielleicht nicht ansprechend genug war. Und vor allen Dingen kommt ja noch dazu, man hat ja auch noch dann relativ unpassend, sage ich mal, diese komische Rahmenoptik weiterverwendet, wie beim Hörspiel Der Ölprinz und bei allen vorangehenden. Das hat man dann ja auch weggelassen. Also nach diesen drei Hörspielen kam ja ein völlig neues Konzept. Aber jetzt sind wir eigentlich immer noch bei den Äußerlichkeiten.
Ja, gehen wir mal zu
Und
Gunnar rein.
Jetzt kommen die in der Reihen. Also vielleicht darf ich da mal einhaken. Also es waren, also ich finde die Umsetzung viel zu theoretisch.
staurig.
Also ja, Frau Kurmin kümmert sich sehr viel so um Gebräuche, Sitten, Anreden, Gegenden, Beschreibungen und so weiter. Aber es passiert so wenig in meinen Ohren. Also da ist ganz viel sozusagen die wichtigen Szenen. Klar, Kämpfe im Hörspiel ist immer schwer. Das war ja auch mal das Problem bei John Sinclair bei den Hörspielen, dass da dann die Beteiligten immer sagten, so, jetzt schlage ich dir in den Magen. Boah, und jetzt hau ich dir auf die Nase. Und so kann man schlecht umsetzen im Hörspiel. Aber hier wird sehr viel im Grunde beschrieben, was mich als Hörer überhaupt nicht abholt. Als Erwachsenenhörer. Als Erwachsenenhörer mit einem Kinderkern, so würde ich das mal sagen. Und das liegt nicht an den Sprechern, denn ich finde zum Beispiel Sigmar Schneider, den sie ja sehr viel eingesetzt hat, und auch Bernd Kreibich, die waren ja beide neu, finde ich ganz tolle Sprecher. Also auch Bernd Kreibich als Hatschi Halef Oma, ich habe mir auch so ein paar andere in so andere Hörspiele mal reingehört aus der Orient-Reihe von anderen Labels. Und da war der Hatschi Halef Oma im Grunde immer so ein bisschen so der Dussel. Und ich finde, dass der Kreibich das ganz toll umsetzt. Er hat einen guten Text, finde ich. Und der gefällt mir hier sehr gut. Und Schneider, ja gut, Sigmar Schneider war ja die deutsche Stimme von James Stewart. Da jetzt zu sagen, der ist ein guter Sprecher, ist ein bisschen albern. Aber die beiden fand ich wirklich gut. Und sie hatte ja aus dem alten Stamm, hatte sie ja zum Beispiel Horst Beck und Rudolf Herget übernommen. Also die Sprecher, die finde ich eigentlich gut. Mit einer Ausnahme, und das ist, glaube ich, das, was auch Holger so zu schaffen macht bei den ersten drei Teilen. Das ist der Michael Korrontay als Karabenemsi.
Fürchterlich. Der ist,
Ja.
der macht die Produktion für mich so anstrengend, weil ich immer denke, man, engagier dich doch mal ein bisschen mehr. Hau mal, also sei mal ein bisschen kerniger dabei. Du willst hier irgendwie ein Abenteuer erzählen und man hat immer das Gefühl, man wäre auf einer Behörde.
Ja. Ja, also, oder ich sage mal so, es kamen noch einige andere neue Sprecher hinzu, die aus dem Umkreis von Dagmar von Komin stammen, wohl aus ihrem schauspielerischen Umkreis. Also dieser Immo Kroneberg, der taucht nur hier bei ihr auf in den Hörspielen. Jürgen Lier, der dann auch immer so Schurken spricht. Christian Roth ist ganz toll. Und wie gesagt, ich fand auch Bernd Kreivich überragt das alles, bis dann Helmut Lange irgendwann auftritt. Obwohl ich ja ein großer Fan dieser Schallplatten bin, wie gesagt, Durch die Wüste kannte ich auch erst viel später. Also ich mag die Hörspiele sehr, diese ersten drei. Was ich aber verstehen kann, ist, dass da auch so ein bisschen der rote Faden fehlt. Und das hat auch einen gewissen Hintergrund, denn die Frau von Komin hat einfach eine wichtige, ausschlaggebende Szene weggelassen. Denn wenn man genau hinhört, man kann das auch mal in Kommentaren nachlesen. Es fehlt nämlich genau der Part in der Wüste. Also diese Auftaktszene, dass da jemand Totes gefunden wird und dass diese Verbindung zu dieser Verbrecherbande herstellt, die dann letztendlich über den ganzen nordafrikanischen Kontinent und Arabien bis halt eben nach Bulgarien verfolgt wird und deren Kopf ja der Schut ist, das wird ja hier völlig ausgeblendet. Dafür gibt es dann schöne Nebenhandlungen und sie hat auch teilweise geschickt einige Verbrecherfiguren zusammengeführt. Und was auch fehlt, ist gerade im Teil Durch die Wüste, das sind so, da gibt es so große Wüstenschlachten. Also da kämpfen dann mehrere hundert Nomaden und Araberstämme gegeneinander und so. Das wäre hier auch alles ein bisschen zu viel geworden, aber es fehlt eben auch dieser rote Faden, der dann letztendlich überleitet zum nächsten Hörspiel und zu den weiteren Hörspielen allgemein. Da hätte sie darauf achten müssen. Und ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber wer die Hörspiele kennt, der weiß auch, dass in der Folge in den Schluchten des Balkan genau diese Kernszene dann ganz schnell nacherzählt wird. Nämlich wenn man auf Umar Ben Sadek trifft, also sprich nicht, Christian Rode, der dann diese Szene auf dem Schott El Cherit in dem Teil Durch die Wüste ganz schnell nachliefert. Ihr könnt euch doch erinnern, dann damals ist mein Vater erschossen worden von den bösen Gangstern und ich habe hier sozusagen die Spuren dieser Gangster aufgenommen und verfolge die gerade. Und das hat sie hier halt in dem ersten Teil völlig weggelassen. Ich nehme auch an, deshalb hat sie, das war so, weil sie die Romane peu à peu verarbeitet hat und die nicht einmal durchgelesen hat und dann am Stück verarbeitet hat. Deshalb war ihr nicht klar, dass diese wichtige Szene halt grundlegend ist für den Rest der Romane. Das ist ein grober Fehler, ein Logikfehler. Nun ist es so, aber ich finde die Hörspiele doch gut. Also wie gesagt, so Durch die Wüste kann ich jetzt selber gar nicht so viel sagen, weil mir das nicht so geläufig ist. Aber durchs wilde Kurdistan und von Bagdad nach Stambul, das finde ich auch sehr gelungen. Also
Ja,
man
also
muss.
ich finde, was diese Hörspiele so ein bisschen trocken macht, ist, es sind sehr wenig Geräusche und Musik kommt eigentlich immer nur sehr selten und dann auch sehr folkloristisch vor. Also es gibt kaum so richtige Hörspielmusik, wie man sie später gewohnt ist und wie sie ja nachher auch bei den späteren Produktionen eingesetzt hat, sondern es kommt immer so eine wilde orientalische Jahrmarktsmusik da irgendwie vor, die sozusagen auch nicht so richtig Musik. Ja, sie wollten wohl so Stimmung erzeugen. Also mir reicht's tatsächlich da nicht. Finde ich bei Durch die Wüste, finde ich einfach, fällt auf und war nicht klug gelöst so.
Ich finde, das kann man auch gleich, wenn man jetzt auf den, also ich sehe, ich habe die drei Hörspiele jetzt erstmalig wirklich so bewusst gehört, diesen Dreiteiler, durch die Wüste, durchs wilde Kurdistan und von Bagdad nach Stambul. Für mich ist das damit ein Hörspiel, so wie die sechs Platten von Winnetou, wie ich in der anderen Folge sagte, für mich ein großes Abenteuer sind. Durchs wilde Kurdistan zieht sich das weiter fort für mich, wenn ich die jetzt erstmalig in meinem fortgeschrittenen Alter höre und denke, wahnsinnig dialoglastig, wenig Action. Es wird viel erzählt über Kulturen, Sitten, Gegebenheiten, Landschaften. All das kommt vor. Und dann gibt es wieder ganz viele Handlungen auf einmal. Und ich fand das, also das ist gar nicht böse gemeint. Man bringt jetzt eh nichts mehr im Nachhinein. Aber es waren für mich so die Lehrjahre von Frau von Kurmin, das jetzt zu machen, denn sie wurde dann deutlich besser, finde ich. Aber da kommen wir ja gleich zu. Aber ich finde es, also ich habe mich durch die ersten drei und wurde ich auch von Markus entsprechend vorbereitet, ein bisschen mich durchgequält, habe mir wirklich auch Notizen gemacht, um dabei zu bleiben. Und tat mir als Anfänger, deswegen finde ich es eigentlich ganz witzig, wie wir drüber reden. Wir haben alle drei unterschiedliche Verhältnisse zu diesen Hörspielen. Haben mir echt schwer getan damit. Also zu dem, was ich empfehlen würde aus dem Werk von Frau von Kurmin, da kommen wir erst gleich zu.
Du hast eben aber
Wie
ein
sie.
gutes Stichwort gegeben, und zwar nämlich, sie hatte Anfangsschwierigkeiten. Und
Ja.
deshalb habe ich das auch vorhin erwähnt mit dem Ölprinz. Sie hatte ja vorher teilweise, glaube ich, kleine Skripts geliefert und hat auch hier und da schon vorher gesprochen. Aber sie hat noch nie richtig Regie geführt für ein Hörspiel oder halt gleich für mehrere hintereinander.
Für so einen großen
Und
Stoff.
richtig. Und beim Ölprinz, das war ja schon, wie gesagt, im Verhältnis zu den vorangegangenen Kamei-Hörspielen deutlich schwächer. Und hier, dieser Beginn ist eben auch noch etwas dünn mit durch die Wüste. Und langsam, ich sag mal, groovt sie sich so rein, durchs wilde Kurdistan und von Bagdad nach Stambul, bis es dann immer besser wird. Und wir kommen ja noch dazu, bis es dann wirklich so gut wird, dass es richtig schade ist, dass sie aufgehört hat, aus meiner Sicht.
Ja, ich finde auch, also da wollte ich mich auch nochmal drauf eingehen, dass was Holger sagte, diese Startschwierigkeiten, das merkt man zum Beispiel bei Durchs wilde Kurdistan, diese Geschichte, wo jetzt Kara Ben Nemsi, Entschuldigung, da in dieses Gefängnis eindringen will und dann den Mütisalem da so betrunken macht. Die Szene hört überhaupt nicht wieder auf in meinen Ohren, wo man denkt, ich habe verstanden, er macht ihn jetzt betrunken, damit er da reinkommt. Da ist sie tatsächlich noch sozusagen, da hat sie noch nicht so das richtige Gefühl, was ist wichtig und wie lange lasse ich das dauern. Sie hat, die tauchen ja dann beim Wilden Kurdistan auf, wie der Sprecher so schon die unter Halver tätig waren, also Benno Gellenbeck, Joachim Raake, Maga Maßberg. Sie hat da schon gute Leute am Start, aber da fehlt noch so ein bisschen das Händchen für die Feinheiten. Und was sie natürlich von Karl May übernehmen musste, das strengt mich immer so an, da kann Frau von Kurmin nichts für. Das ist wie bei Old Shatterhand. Der Kara Benemsi, der war überall, der weiß alles, der kennt jeden, der kann auch jeden zur Raison bringen. Er hat das beste Pferd, er hat den besten Hund, er überlebt die Pest und so weiter. Das ist noch so eine, naja, das ist so ein deutscher Supermann irgendwie. Allerdings, das muss ich sagen, und das ist mir auch bei Winnetou mal positiv aufgefallen, hat Karl May ja eigentlich immer so in seinen Personen die Friedensliebe betont. Das finde ich, fällt da schon auf. So. Also, das muss man schon sagen. Aber bei mir ist es auch so, also ich finde durch die Wüste finde ich den absolut schwächsten Teil. Durchs wilde Kurdistan denke ich so, ja, jetzt mal, ihr seid auf einem guten Weg, Frau von Kurmin, so, ja.
Ja, man muss natürlich auch vielleicht zu Ihrer Entschuldigung sagen, dass das ja also von der Handlung selber, von den Umgebungsgeräuschen und so auch was völlig Neues bei Europa war. Die hatten ja alles Mögliche schon ausprobiert, nicht? Also so ein bisschen Westernmusik, Mundharmonika bei Lederstrumpf im Ölprinz, dann diese Aufnahmen, die sie da aus den amerikanischen Unterlabels geholt haben, diese Somerset-Einspielungen, dann beim Old Shoehand klassische Musik. Und jetzt auf einmal landen sie in der Wüste und was soll man da machen, nicht? Mir ist da aufgefallen, bei Durch die Wüste, da wird dann dieses Getrappel von Kamelhufen, das klingt sehr unecht. Das hat man da irgendwie hingemurkst, so gut man konnte. Normalerweise hört man wahrscheinlich gar nicht, wenn ein Kamelhuf auf Sand tritt, aber irgendwas wollten die halt hörbar machen. Und
Die
so ist
Ritter der
halt.
Kokosnuss, also wahrscheinlich haben die da auch mit
Ja.
halben Kokosnüssen und einer Packung Dünger gearbeitet oder sowas, ja.
Die Ritter, genau. Ja, und ich glaube, das war denen am Anfang nicht so bewusst, dass man da vielleicht erstmal hätte so ein bisschen vorbauen müssen, was man alles einsetzen kann und muss. Ich finde es Zum Teil aber auch wieder recht spannend, zum Beispiel bei diesem Ruy Cullian, da sind so einige Klänge und so, die das Ganze unglaublich exotisch machen, finde ich, weil es eben nur auf diesen Hörspielen vorkommt. Aber wie gesagt, ich kenne die halt in- und auswendig und dann hat man natürlich immer einen anderen Bezug zu den Sachen und eben auch einen etwas unkritischen.
Ja, das ist für immer das. Egal welches Hörspiel du anfängst, Kindheitsbonus ist uneinholbar und nicht reproduzierbar eigentlich. Aber worauf ich nochmal zu sprechen kommen möchte, ich habe zwischendurch echt lachen müssen, als ich diesen ersten Dreiteiler, du hörte das erste Mal, dass ich möchte gerne wissen, in wie viel Takes das aufgenommen wurde, weil am Stück diese Namen, die Namen der Landschaften, man fragt sich immer, ist das gerade ein Kochrezept, ein Name oder eine Umgebung, die beschrieben wird? Also ich war teilweise völlig baff. Also das ist irre, dass die das hinbekommen haben. Ich glaube nie, dass gewisse Sätze im ersten Take oder selbst im fünften gesessen haben können. Die müssen das in Lautschrift aufgeschrieben haben, glaube ich.
Also, wie gesagt, ich
Ja,
finde
und
gerade
das.
schön, dass das so bildhaft ist, nicht? Also die Ortsnamen, die Namen der Figuren, das ist alles sehr, sehr. Ja, das klingt toll irgendwo, nicht? Da hat auch Karl May eben auch ein Händchen dafür, diese ganzen Figuren nicht nur zu beschreiben, sondern auch denen diese arabisch klingenden Namen zu verpassen, die ja alle erfunden
Arabisch
sind.
klingende, wollte ich gerade
Ja,
sagen,
genau,
arabisch
ja,
klingende.
absolut.
Also zu den arabisch klingenden Namen muss man sagen, ja, die klingen arabisch, aber da hat sich Karl May natürlich was ausgedacht. Ich hatte den Namen von Haji Halef Omar meinem Freund Khaled vorgelegt und der lachte und verdrehte die Augen und meinte, ja, nee, also das hätte jetzt mit arabischer Namensgebung gar nichts mehr zu tun. Aber klar, Karl May hat versucht, eben so ein Bild zu zeichnen. Es ist ja in Ordnung, also. Ja.
Also es ist schon, er hat sich bemüht, sage ich mal, er hat Übersetzungsbücher hervorgeholt und sich eben an dem orientiert, was zu der Zeit Ende des 19. Jahrhunderts auf dem Markt war. Und das war auch schon Literatur, die schwer erreichbar war. Und was ich aber bezeichnend finde, die Scheichs heißen ja nicht Scheich, sondern Scheik. Also das ist schon, soweit es irgendwie ging, möglichst realistisch. Aber natürlich ist das nicht irgendwie arabisch oder sonst. Ich meine, es ist
Nein,
ja auch nicht nur arabisch, was da vorkommt, sondern das reicht ja bis nach Persien und ich weiß nicht, was alles in die bulgarischen Länder. Also kein Mensch hätte sich da mit einer Sprache oder auch mit bedienen können und wäre da durchgekommen. Das ist
nein,
natürlich
alles
alles
gut.
utopisch. Ne?
Also dann kann ich vielleicht nur noch sagen zu diesem ersten Dreiteiler, das mit den Namen ist völlig in Ordnung. Also was mir dann von Bagdad nach Stambul auffiel, war, da wurden es mir eindeutig zu viele Handlungsstränge. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, das alles zu verstehen. Aber als dann dieser neue Hasan Archi Mirza irgendwie dazu kam, man suchte immer nach so einem Bezug zu dem, was vorher geschehen war. Und wenn ich das jetzt richtig voreinander bringe, korrigiere mich, Carsten, ist es doch, glaube ich, so, dass der nachher auch keine große Rolle mehr spielt, nicht?
Richtig, der wird ja ermordet und das war's im Grunde.
Ja,
Also
genau. Also
es ist
genau,
einfach
der einzige. Der einzige
das.
Bezug kommt ja, aber da kommen wir nachher noch zu, der kommt ja bei Tukaychun auf einmal. In einem riesen Bogen ist dann ja auf einmal,
Richtig.
spielt das wieder eine Rolle. Aber für den Orientzyklus ist diese Hasan Archi Mirza-Geschichte im Grunde eine Anekdote ohne Konsequenzen,
Ja,
nicht?
das ist nur so eine Geschichte, die da drin eingefügt ist. Ja, ähnlich letztendlich wie bei diesem Hörspiel nachher Kara Benhalef, wo durch einen großen Irrtum oder Gutgläubigkeit eben so großes Unglück geschieht. Ne? Das ist dann hier eher der glaubt da seinem Diener und glaubt an seine Treue und das geht völlig daneben. Er wird ermordet und seine Familie gleich mit. Und das hat auch, wie gesagt, für die Gesamthandlung spielt es keine Rolle.
Ja, aber irgendwie ist das Konzept nicht so aufgegangen, denn ich habe mir jetzt auch noch mal so die Veröffentlichungen angesehen und wenn man jetzt mal die Originale außen vor lässt, also diese CD bzw. MP3-Dateien, dann sind diese ersten drei Teile im Katalog der 70er und 80er Jahre haben die überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Also es
Richtig.
gab die Schallplattenaufnahmen mit diesen Bestellnummern 2014, 2015, 2016. Es gab sie aber nicht als MC und sie wurden auch so in irgendwelchen Neuauflagen oder sowas nie wieder berücksichtigt. So.
Ja, richtig.
Also da war es vielleicht
Es
dann doch ein bisschen viel Erwartung, was der kleine Hörer, die haben sich eben nicht alle sozusagen in den Büchern jetzt angeguckt, wie die Strecke da im Atlas eingezeichnet ist oder
Das
sowas, ja.
glaube ich auch. Also deswegen habe ich auch diese Cover in Verbindung mit den Titeln war immer so mit, wie langweilig kann ein Hörspiel sein, was durch die Wüste heißt und ein sacklangweiliges Cover hatte, was mich überhaupt nicht ansprach. und Orte, die mir völlig fremd vorkamen und auch nicht wie der Wilde Westen, der mir durchs Fernsehen geläufiger erschien, irgendwie vertraut oder mich anregen, das mir anzuhören. Also die waren so uninteressant wie nur möglich vom Äußeren. Und damit glaube ich auch halt, also ich glaube, ich habe die dann irgendwann der Vollständigkeit halber für die Vinylsammlung natürlich auch gekauft. Aber dass ich die jetzt wie Winnetou 1 innerhalb von 5 Minuten hatte, kann ich auch nicht sagen. Was immer dafür spricht, dass nicht viel Auflage im Umlauf war. Ob zu Recht oder nicht zu Recht, sei persönliche Geschmackssache.
Ja, wie gesagt, letztendlich entscheidet der Geschmack. Und was aber noch sehr erwähnenswert ist, finde ich, dass also in diesen ersten drei Hörspielen auch Benno Gellenbeck ja noch auftaucht, der dann aber in den Schluchten des Balkan überhaupt nicht mehr erscheint. Aus welchen Gründen auch immer. In diesen ersten Erfolgen ist, wie gesagt, Michael Korntay, der Karabenemsi, der dann auch in Nebenrollen noch in ein, zwei anderen Hörspielen von der Kumin auftaucht, aber nicht mehr als Karabenemsi in dem Orient-Zyklus. Da fällt er
Zu
dann weg
Recht.
und wird ersetzt durch Helmut Lange. Glücklicherweise blieb Bernd Kreibich halt der Halef durchgehend. Und was mir auch immer sehr gefallen hat, war eben Malte Petzl als Sir David Lindsay. Den fand ich auch schon immer klasse. Und ja, viele andere Namen, die hier bei der Frau von Comin auftauchen, viele Sprecher, kommen halt in dem Europakosmos ansonsten gar nicht vor und sind auch bis heute schwer zu ermitteln. Also es gibt eine Figur, zum Beispiel diesen Marcel Winter, der da auch nur am Rande erscheint. Da weiß ich bis heute nicht, wie der aussieht. Und auch die anderen, Bernd Kreibich, da habe ich eine Autogrammkarte mal ergattern können vor Jahren. Und ansonsten ist dieser Mensch, der so eine total sympathische Stimme hat, im Grunde fast unsichtbar geblieben.
Ja, aber ich kann empfehlen, die Serie Kleinstadtbahnhof, eine, ich glaube, ZDF-Serie aus den 60er Jahren mit Heidi Kabel und Gustav Knut. Und da spielt Bernd Kreibich mit. Nicht oft, aber da ist er dabei.
Die ist aber auch erst seit wenigen Jahren im Handel erhältlich auf DVD. Und vorher waren viele dieser Schauspieler aus dem Hamburger Raum, die eben nicht so große Fernsehstars wurden, kaum bildlich irgendwo zu packen,
Ja,
sozusagen.
das ist
Nicht?
richtig, ja. Kommen wir doch mal zum nächsten Dreiteiler, der da heißt In den Schluchten des Balkan, durch das Land der Skipetaren und dann das vermeintliche Finale der Schut. Was für mich wieder, also zwei wesentliche Änderungen, glaube ich, gab es zu dem ersten Dreiteiler. Erstens, die Cover waren auf einmal fantastisch, wie ich finde, denn sie waren von Hans Möller gezeichnet worden, dem, kann man sagen, dem Coverzeichner Markus, du weißt es vielleicht, hat er die meisten Cover gemalt im Verhältnis. Auf jeden Fall war er extrem populär und hat extrem gute Cover gemalt. Also zumindest die meisten Einzelcover. Man hat natürlich dann so wie bei drei Fragezeichen Algar Rasch gleich
Klar,
30 Mal
ja.
auf LP. Aber der Einzelhörspielzeichner, der am häufigsten eingesetzte, dürfte Hans Möller gewesen sein, ja.
Ja, und das nehme ich jetzt in Verbindung mit, man hat fantastische, also eigentlich sind das Filmplakate-Cover von der Qualität. Und Hans Möller hat, glaube ich, auch Filmplakate damals maßgeblich designt oder entworfen oder gezeichnet, wie man es nennen möchte. Die sehen unheimlich gut aus. Jetzt kommt ein kurzer Sprung. Die andere Änderung ist, dass Karabenemsi Gott sei Dank nicht mehr von Michael Korontai, sondern jetzt von Helmut Lange gesprochen wurde, der deutlich besser ist. Also ein Quantensprung in der Qualität. Und man hat, und jetzt kommt die Verbindung dazwischen, für die Cover auch Helmut Lange quasi als Schauspieler gemalt auf den Covern, so wie Charles Renier auch Dracula quasi gezeichnet war auf der bereits besprochenen Dracula-Produktion, die Jagd der Vampire. So hat man hier Helmut Lange als Karabenemsi auch auf den Covern eingesetzt, zumindest sehr deutlich bei den Schluchten des Balkan und dem zweiten Teil durch das Land der Skipetaren. Also die Cover sind wieder super, allein ich habe wieder nicht gewusst, in welcher Reihenfolge muss ich die hören.
Ja, ich muss auch sagen, also Helmut Lange, finde ich, ist eine enorme Verbesserung, weil der sehr charismatisch ist und man ihm so, das, was ich immer so ein bisschen benörgel bei Karl May, dieser stille Superheldenstatus, den kaufe ich Helmut Lange mehr ab. Er ist souveräner. Also Korontai, finde ich, hat eine sehr sympathische Stimme, das muss ich sagen. Ist für mich aber überhaupt niemand, der diese ganze Reise da unternimmt und durchhält. Und Helmut Lange ist da schon so ein bisschen mehr, so der ist kerniger irgendwie, aber er ist auch noch hat noch diesen leichten Gentleman so. Und wer ja auch jetzt auf einmal neu auftaucht hier in den Schluchten des Balkan, ist Christian Rode, den ich auch mal sehr geschätzt habe, weil ich den immer unglaublich präsent in seinen Rollen fand. Und der tauchte hier auf als Oma Ben Sadek. Und da finde ich auch, dass das also rein stimmlich eine unglaubliche Bereicherung dieses Sprecherkanons ist. Und ich finde, weil wir das ja schon angesprochen hatten, dass Dagmar von Kurmin sich hier schon so ein bisschen warm gearbeitet hat. Ich vermute mal, also eins ist ja klar, die ganzen Hörspiele, die wir jetzt besprechen in dieser Folge, die sind ja alle aus dem Jahr 1972. Also zwischen denen lagen nie große Sprünge. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass zwischen den ersten drei Folgen, die wir jetzt besprochen haben, und den beiden und jetzt also diesem Rest des Orientzyklus und den übrigen Karl-May-Hörspielen eine Produktionsphase lag, Produktionspause lag, Entschuldigung. Denn einmal hatte man ja auf einmal gemerkt, wahrscheinlich, ach, wir nehmen mal lieber Hans Möller für die Cover. Und dann hat ja auch eine Umbesetzung stattgefunden. Also man hat das ja nicht alles in einem einzigen Durchlauf jetzt aufgenommen, sondern da hat jetzt wirklich ein Eingriff stattgefunden. Und ich finde auch, dass jetzt, nee, das finde ich nicht nur, das ist sogar so, dass jetzt mehr Musik in den Hörspielen vorkommt und auch so Hörspielmusik und nicht nur diese so irgendwie, sondern es
Sehr
ist so,
schön.
sondern es ist richtige Musik, um Szenen voneinander zu trennen oder um Stimmung und Spannung aufzubauen. Also da finde ich, das ist schon ein hörbarer Schritt nach vorne einfach.
Ja, also man hat im wahrsten Sinne viel mehr investiert. Also erstmal der Aufwand der Cover, die musste erstmal irgendwo in Auftrag gegeben werden bei Möller. Dann die Idee, Helmut Lange da rein zu projizieren. Und ich denke mal, dass in den Schluchten des Balkan sich optisch an dem einen Lederstrumpf-Cover orientiert hat. Nämlich, ich denke, es ist der Wildhüter. Dass das eine Vorlage war, also dass er den Helmut Lange da nicht im Studio hat sitzen lassen und den abgezeichnet hat, sondern sich an dem Cover, an dem Foto letztendlich von dem Bildhüter orientiert hat. Und was ja auch auffällt, ist, also die sind sehr farbig, sehr, also richtig ansprechend. Und natürlich hat man auch betont, dass jetzt Helmut Lange mitwirkt, nämlich der ist ja auch wirklich mit dicken Buchstaben ganz auffällig vorne angekündigt, mit Helmut Lange. Auf allen vier Hörspielen, die jetzt erfolgten. Und das ist dann eben auch so ein Werbefaktor. Und ich kann so ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ja mal mit Dagmar von Kurmin gesprochen und sie hat mir erzählt, es gab eben diesen Wechsel mit dem Michael Korrontay, der sich wohl von selber verabschiedet hat aus dem Hörspielbereich, also auch eben von ihr. Und dann war man auf der Suche nach einem neuen Sprecher. Und die Grundidee von Frau von Kommin war eigentlich, Joachim Fuchsberger zu nehmen als Sprecher für den Karbenemsi, sodass man dann nämlich auch einen neuen Sprecher hätte, und nicht wieder auf Helmut, also Helmut Lang ist jetzt letztendlich ein Rückgriff. Den hatte man ja schon für den Wildtöter, und Lederstrumpf. Und das wäre, also ich sag mal, die Serie wäre natürlich völlig anders ausgegangen. Hätte man hier Joachim Fuchsberger gewählt. Der konnte aber zum Glück nicht, denn er war zu
Wegen
der
der
Zeit,
Olympiade, ne?
genau,
Wegen der
wegen,
Olympiade.
er war Stadionsprecher bei den Olympischen Spielen in München und hat das dann
Stimmt.
abgelehnt. Und ja, und das ist dann sozusagen unser Glück gewesen, dass wir wieder auf den guten Helmut Lange hier zurückkommen können. Und also der trägt das Ganze eben, nicht? Vor allem ist der erzählerische Anteil ja viel höher. Also das heißt, er hat viel mehr Redetext in den Hörspielen. Und was Markus sagte, die Musik ist ja auch viel besser eingesetzt. Andere Musik und auch ja, passender eingesetzt. Also die ganze Produktion ist besser.
Ja, ich finde, das wirkt so, die Geschichte mit Fuchsberger. Ich hätte das gerne mit Joachim Fuchsberger gehört, den ich stimmlich super finde und bin natürlich jetzt als Fan der alten Wallace-Filme ein bisschen vorgeprägt, was das angeht. Aber davon ganz ab, es wirkt so ein bisschen auf mich, wie das im Zweifel Andreas Beuermann gesagt hat, Dagmar, irgendwie war das nix, ne? Also die drei vorgegangenen Hörspiele, Wüste, Kurdistan, Stambul, waren jetzt nicht so ein Knaller. Die legen wir auch nicht bei der neu aufkommenden MC-Welle jetzt wieder mit auf. Und also wenn du das weitermachen willst, diesen Orient-Zyklus, dann bitte gib ein bisschen mehr. Also die Skripte sind besser, die Musik ist besser eingesetzt, die Cover sind einfach super Cover, alle drei. Sie hatten Star in Anführungszeichen, den sie auch optisch wie auch visuell, also im Sinne von, er ist zu sehen auf dem Cover als Mensch und es steht drauf mit Helmut Lange. Also es wird wirklich ein bisschen auf die Tonne gehauen, was man jetzt über das Cover von Durch die Wüste nicht sagen kann. Aber es wird dem, und ich war ein bisschen, ja, voreingenommen, möchte ich mal ganz höflich sagen, als ich die ersten drei durchgehört hatte, vor dem nächsten Dreiteiler, und finde den richtig gut, muss ich sagen. Es ist, man muss wirklich am Ball bleiben, wenn man den so das erste Mal hört, gerade wenn man alle drei am Stück hört. Aber er gefällt mir auf jeden Fall. Nicht nur viel besser als die ersten drei, das ist einfach. Ich würde ihn auch so als solches auch alleine funktionierend ansehen. Also ich glaube, ich könnte mir diese drei auch jetzt nochmal anhören und sie würden funktionieren, ohne dass ich die ersten drei Platten nochmal hören müsste dafür.
Da ist auch mehr Tempo drin.
Ja,
Also ich
deutlich.
finde zum Beispiel diese Geschichte mit den Meriditen, das kommt ja im Land der Skipetanen vor, mit dieser Blutrache und so weiter. Das Ganze rührt mich zum Beispiel auch mehr an als um diese ganze Geschichte um den Archie Mirza irgendwie, wo ich immer denke, ja gut, ja tragisch, die Familie wird umgebracht. Aber so diese Blutrache und dieser Verzicht, die Blutrache zu vollziehen oder diese Geschichte, als sie dann da im Turm der alten Mutter untergebracht werden und umgebracht werden sollen. Das hat richtig, wie soll ich sagen, fiel mir viel leichter, damit zu fiebern. Und ich denke, das wird das sein, was Holger eben auch zusammengefasst hat, ja.
Ja, wobei man muss bei im Land der Skipetaren, da musste ich beim Hören sehr schmunzeln. Es gibt, das habe ich mir extra aufgeschrieben, sinngemäß sagt irgendwann Helmut Lange am Ende der zweiten Seite, also man hat faktisch zwei Drittel dieser Trilogie durchgehört, sagt Helmut Lange sinngemäß, da haben wir viel Wichtiges erfahren, die Fäden scheinen sich zu entwirren. Da musste ich innerlich wirklich grinsen und dachte nur, ja, aber man muss auch zu 100% bei der Sache sein. Viel Lego spielen hätte man da nicht gedurft bei als Kind,
Nee,
glaube ich.
das ist so ein bisschen wie bei Uschuhe hin 2. Also überleg dir vorher, ob du das jetzt hören willst oder nicht, ja.
Ja, das genau. Das ist, nimm dir nichts anderes vor und denk nicht an deine Lego- oder Playmobil-Sammlung. Das ist jetzt nicht angebracht.
Ja. Also, was mir bei der Kumin unheimlich gefallen hat, ist, dass sie auch diesen humoristischen Anteil von Karl May immer irgendwo eingebaut hat. Das kommt am Anfang noch so ein bisschen vor mit dem besoffenen Müttesellim, der ja übrigens auch von Sigmar Steiner gesprochen
Leider,
wird, wie später auch der Schut. Oder hier
ne?
auch bei der Schut gibt es eine Person, die heißt der alte Mann, das ist nach dem Cover Heinz Erdmann, das ist er aber auch. Und er spricht auch den Meriditen. Das heißt, er
Ja,
hat da
ja.
auch so ganz verschiedene Rollen, die er spricht. Und also vom alten besoffenen Müttesellim bis zu dem grimmigen Schut hat er da alles drauf, das ganze Repertoire. Und ich finde auch überhaupt die Schurkenstimmen, gerade jetzt auch in dieser zweiten Abteilung des Orion-Zyklus. Also besser geht's ja gar nicht, ne? Also Herbert Tiede, Horst Beck, Jürgen Lier. Herget ist auch noch dabei, aber vor allem auch Joachim Raacke, das sind so richtige Schurkenstimmen, die passen da so wie die Faust aufs Auge, finde ich.
Joachim Raacke war auch dann die nächsten 10 Jahre gefühlt bei Europa immer der Schurke. Also Markus kennt jetzt bestimmt 10 Gegenbeispiele, aber Joachim
Ja.
Raacke ist für mich da, in diesem besagten Dreiteiler, ein Schurke. Fünf Freunde verfolgen die Strandräuber, ist er nach meinem Erinnerungsvermögen jetzt der Gouverneur, also auch der Schurke. Er ist Professor Walsh.
Ja,
Äh,
jetzt Professor
beim,
Walsh ist, da
als,
ist er
beim
super,
Charakter,
ja.
ja.
Aber noch ein
Charakter ist
bisschen
der
später,
Teufelsberg. Ja, aber dazwischen liegen 8 Jahre.
ja.
Die keine Läuterung bewirkt haben, sondern er bleibt der Bösewicht.
Ja, und er hat auch diese richtig
Ja,
fiese
und
Lache, immer so, hey. Also richtig, so, wie man sich die
ja.
Gangster vorstellt.
Und es ist bei ihm dasselbe Phänomen für mich wie bei Christian Rode. In den Rollen finde ich beide Sprecher hervorragend. Als Erzähler mag ich sie nicht, denn Joachim Raacke hat ja unter Konrad Halver auch Märchen erzählt in einer Zeit, als Hans Pätsch nicht zur Verfügung stand. Und er ist nicht schlecht. Aber er reicht bei weitem nicht an Hans Paetsch heran.
Ja, gut, das ist
Und so
harter
in die,
Vergleich.
ja gut, aber so in diesen, ich finde zum Beispiel auch in Moby Dick, da ist er ja, glaube ich, der erste Steuermann, ist er nicht Starbuck, der auch so sagt, so, Captain, Rache an einem unschuldigen Tier, das ist doch Wahnsinn. Also da finde ich ihn wirklich gut. Und ich finde auch, er ist doch hier, wie heißt nochmal dieser Dauerbösewicht, den er hier spricht, der alte Mübarek. Da finde ich, ist er total gut besetzt. Ja, kommen wir zum
Tja.
Shoot.
Ja.
Ja.
Ja, dann, also der Shoot selber ist ein tolles Finale, finde ich. Ist
Finde ich auch,
sehr
ja.
gelungen, ist toll. Helmut Lange ist super, wenn er im Grunde die Szene kommentiert, bespricht, erzählt, die letztendlich das Cover darstellt. Das finde
Ja,
ich
das habe
eine
ich mir auch
tolle
notiert.
Verfolgungsjagd, die ist
Super,
super.
genau das habe ich mir aufgeschrieben, ja.
Ja, also das ist ein Highlight in dem gesamten Zyklus, finde ich. Es wird nochmal am Tempo gedreht, es wird nach oben geschraubt. Jetzt, ich wusste es, als kleines Kind hätte ich es nicht gewusst, aber man weiß, es geht auch aufs Finale zu. Also jetzt muss auch passieren und es passiert halt auch, es wird geliefert. Also die Cover, die Besetzung, all das wird gut umgesetzt und findet im Hörspiel auch entsprechend Feedback. Also sprich, die erfüllen die Erwartung, die man an sie stellen kann, daraufhin. Wohingegen die ersten drei die Erwartung der Cover eigentlich auch erfüllten, aber in die andere Richtung gehend.
Ja, und ich muss sagen,
Ich finde auch.
diese Verfolgungsszene, die ist hier so dramatisch und ja, auch so schnell und ja, und dieses schlimme Ende dann eben auch so gut beschrieben. Wenn man sich mal diese Verfilmung mit Lex Barker aus den 60ern angeguckt hat, der Shoot als Einzelfilm, also aus der Reihe rausgetrennt sozusagen, die ist da fast albern. Und genauso auch in der Serie, also im ZDF, im Folgejahr 1973, da ist die auch so, da springt einfach so ein Pferd über so einen, ich weiß nicht, 1 Meter breiten Spalt und das ist so undramatisch. Und hier in Verbindung mit dem Cover, dann denkt man ja, die springen da über so eine 300 Meter tiefe Spalte und der ganze Sprung kann ja trotzdem nur 10 Sekunden gedauert haben, ja, also
Ja, ich möchte jetzt nicht die Illusion zerstören, aber es ist auch teilweise, wenn man das mit erwachsenen Ohren erstmalig hört, also wirklich absurd, weil ich hatte irgendwann immer das Gefühl, jeder kann jedem Pferd irgendwas ins Ohr flüstern. Auf einmal zündet dieses Pferd einen Turbomodus wie Knight Rider und beschleunigt auf 300 Sachen. Und das Pferdegetrappel von Europa, dieses eine, was sie gefühlt haben, das hat ein Tempo, also entweder sind es 20 Pferde, die vollkommen frei drehen, oder ein Pferd ist kurz davor, die 200 km/h oder die Schallmauer zu durchbrechen. Das ist so schnell abgespielt.
Ja.
Und ich
ja,
habe
und vor allen Dingen,
irgendwann nur
wenn
noch
ich so
lachen können.
merke, was ich für Schwierigkeiten habe, meinen Kater aus dem Treppenhaus zurückzubekommen. Also da ist nichts mit irgendwie Hand auf die Stirn legen oder irgendwie sowas. Da kann ich mir
Ja.
die Lunge aus dem Hals schreien, der kommt einfach nicht
Wie, du musst
zurück.
ihm ins
Aber
Ohr
gut.
flüstern und dann das magische Wort sagen, dann siehst du noch Gedächtnisstreifen verschwinden.
Brecki, ist das magische Wort.
Ja, aber wirklich. Nein, aber es ist wirklich schön und es ist ein schöner Abschluss und macht den zweiten Dreiteiler auch wirklich zu einem gelungenen, ja, großen Hörspielabenteuer, kann man ja so sagen.
Ja, wobei ich sagen muss, das möchte ich jetzt mal für Frau von Kumin in die Waagschale werfen, dass sie den Kara Ben-Halev noch dran gehängt hat. Ist eine gute Idee. Ich kenne die Vorlage jetzt nicht, aber ich finde, es ist ein wunderbarer Abschluss, also so ein drangehängter Abschluss, aber eine tolle Geschichte. Hat mir sehr, also finde ich fast mit dem besten Teil der Orion-Reihe.
Ich hatte es ja eingangs erwähnt, dass die Erzählung Ri, die dann als Schallplatte Kara Ben-Halev heißt in der Umsetzung, dass die in den ursprünglichen Romanen der Shoot am Ende Jahre später nach der Erstveröffentlichung erst eingefügt wurde. Und ja, jetzt kann man spekulieren, warum hat Karl May das gemacht, noch so ein trauriges Ende sozusagen einzubauen. Eine Erklärung gibt es eigentlich nicht, aber diese kurze Erzählung ist so geschlossen und so dramatisch, dass sie sich natürlich auch als Hörspiel eignet. Und wahrscheinlich war das eben alles gerade so gut im Fluss, dass man sich kurzfristig entschlossen hat, das Ganze auch noch umzusetzen, was ein Glücksfall ist.
Ich mag dir auch sehr gern die Geschichte, ja.
Ja, es ist
Ja,
ja
das ist.
also sehr, sehr, sehr handlungsstark, also sehr, sehr schnell alles und natürlich auch unglaublich traurig am Ende, wenn Ri erschossen hat. Das hat auch in keiner filmischen Umsetzung je irgendwo so stattgefunden, in der Intensivität, finde ich.
Also ich höre mir die letzten paar Sätze auch mal nicht an, weil mich das immer so mitnimmt irgendwie. Finde ich wirklich. Also
Ja,
gerade,
ich.
dass so dieses Pferd irgendwie, was ihn so begleitet hat und so und lange macht es gut. Es wirkt nicht aufgesetzt. So, euch.
Nachdem wir jetzt den Orion-Zyklus in letztendlich 7 Teilen abgehakt haben und besprochen haben, wollen wir jetzt die im selben Jahr entstandenen Hörspiele von Dagmar von Komin nach Karl May besprechen, die im Wilden Westen spielen. Und der Auftakt ist in diesem Fall dann das Hörspiel Der Sohn des Bärenjägers. Jetzt will ich noch sozusagen einleitend dazu sagen, dass Der Sohn des Bärenjägers und das Hörspiel Untergeiern letztendlich zusammen ein Roman bilden. Also eigentlich müsste man diese zwei Hörspiele nehmen und hätte dann den Umfang eines Romans vertont. Und es handelt sich zwar um zwei getrennte Erzählungen, die aber ja bei den Personen sich weitgehend decken. Und der Roman heißt Unter Geiern und die zwei Erzählungen sind im Grunde der Sohn des Bärenjägers als erste Erzählung und als zweite Erzählung der Geist des Llano Estacado. Und das steht auch so auf dem Hörspiel hinten Unter Geiern drauf, der Geist des Llano Estacado. Aber wahrscheinlich, weil der Titel griffiger und bekannter ist, hat man das Hörspiel auf dem Cover dann einfach Unter Geiern genannt.
Gibt es nicht auch
Ja.
einen Film, der Untergeiern heißt? Weil ich habe in Bad Segeberg, weiß ich, mein erstes Mal Karl-May-Festspiele war Untergeiern irgendwann in den wahrscheinlich frühen 80ern oder sowas. Ist das nicht auch verfilmt worden unter dem Namen? Wohingegen ich den ersten
Ja.
Titel nämlich nicht kannte.
Richtig, das ist mit dem Titel Unter Geiern verfilmt worden, wobei diese Karl-May-Verfilmungen aus den 60ern ja
Ja,
ohnehin völlig abweichen.
egal, aber der
Aber
Titel war griffiger.
der Titel ist griffiger und meines Wissens stammt der Titel Unter Geiern, also als sozusagen Klammer um beide Einzelgeschichten, gar nicht von Karl May.
Ah, okay. Und
Das ist das, weil das würde ja auch implizieren, dass in beiden Erzählungen irgendwie Geier vorkommen, was ja nicht stimmt.
ist es so, also ich habe Untergeiern auch das, wie gesagt, ich kannte ja vorher nichts von den Kurmin-Produktionen. Ich habe Untergeiern als erstes gehört, weil es mir von euch beiden sehr ans Herz gelegt wurde. Verstehe ich den Stoff besser, wenn ich den Sohn des Bärenjägers vorher gehört habe? Denn den kenne ich nicht. Den habe ich nicht gehört in der Vorbereitung zu diesem Podcast. Braucht man den oder macht es den verständlicher oder sind es wirklich halt zwei Geschichten, die nur eine Klammer haben, weil sie in einem Buch erschienen?
Also ich würde sagen, man braucht ihn nicht. Also die Figuren werden natürlich schon eingeführt. Man kennt also einen Teil der handelnden Personen aus dem Hörspiel Unter Geiern. Aber das sind eigentlich diese typischen Guten, die da vorgestellt werden. Aber die Handlung ist keine durchgehende Handlung. So würde ich das beantworten.
Richtig. Okay, weil es gab ja auch wieder große Wechsel im Zuge dessen. Also da muss jetzt zur vorangegangenen Orientzyklusaufnahme ein gefühlter Produktionsschnitt gewesen sein, weil es gab wieder neue Besetzung
Ja,
und es
genau,
wurde
da
auch
hatte
wieder
ich.
ein übergreifender Erzähler eingeführt, weil Hans Petsch betritt auf einmal die Fläche.
Genau, das ist das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe. Endlich wieder Hans Paetsch. Das hat mir sehr
Ja,
gut getan.
finde ich auch.
Aber ich finde auch die anderen Sprecher, also man hat ja Werner Cattaneo das erste Mal da bei Europa eingesetzt, der ja sehr kleine Rollen hat im Bärenjäger und nachher auch in der Sklavenkarawane. Aber Karl-Heinz Hess ist da, der in meinen Augen nicht gut besetzt ist als Old Shatterhand, aber immerhin ist er das. Und wen ich wahnsinnig gut finde, ist Gunther Beth. Der war ja wirklich nur unter der Kurmin zu hören und der spricht also im Bärenjäger und auch in Untergeiern und in der Sklavenkarawane. Also ich finde großartige, sozusagen junge Männer, sage ich mal. Also er hat eine sehr ruhige, aber eine sehr, sehr präsente und fast heldenhafte Stimme. So finde
Ja.
ich wahnsinnig angenehm.
Im Grunde hätte
Ich
man
habe.
ihn so als Winnetou einsetzen können, nicht? So von diesem Duktus, dieses heldische und ne, diese
Ja, und
Art zu sprechen.
da haben sich ja für Rode entschieden und das finde ich passt überhaupt nicht. Also
Nee.
vielleicht habe ich einfach zu sehr, ich meine, klar, ich bin, keine Ahnung, mit Konrad Halver als Winnetou aufgewachsen. Da wäre es ohnehin schwer gewesen, da eine gute Alternative zu finden. Aber da gefällt mir Rode einfach als Stimme für den Häuptling nicht so.
Rode ist mir zu erwachsen in dem Fall. Halver wirkt deutlich jünger und auch wie ein junger Häuptling, der sehr schnell in seine Aufgabe reinwächst, wohingegen Rode quasi wie ein perfekt ausgebildeter Erwachsener wirkt quasi. Also,
Ja, also eine offenkundige Änderung ist ja hier, dass die Romane nicht, also keinen Ich-Erzähler haben, sondern einen Erzähler. Und das ist in diesem Fall Hans Petsch, der dann auch durchgehend eingesetzt wurde. Und das natürlich dann auch wieder so ein bisschen an die alten Hörspiele anknüpft, wie Der Schatz im Silbersee. Und ja, weiterhin ist wieder das Kurmin-Team sozusagen im Einsatz. Und ja, Karl-Heinz Hess ist neu dazugekommen, weil ich nehme an, Helmut Lange konnte nicht mehr oder wollte nicht mehr weitersprechen, wie auch immer. Und ich glaube, er hätte auch nicht in diesen Wilden Westen, in diese Umgebung gepasst, irgendwo stimmlich. Das hätte ich mir so jetzt nicht vorstellen können als Old Shatterhand. Ich finde aber den Karl-Heinz Hess, und der war ja zu der Zeit ein bekannter Fernsehdarsteller, zumindest im Hamburger Raum bekannt, im Norddeutschen Rundfunk, den finde ich sehr gut gewählt, muss ich sagen. Und das wird ja auch beibehalten über die weiteren Hörspiele. Ja, was kann man noch erwähnen? Dass hier Christian Rode als Winnetou eingesetzt wurde, ist einfach dem Umstand geschuldet, dass das so
einer
eine
musste es
Notsituation
machen.
war.
Ja,
Ja,
einer
genau,
darf es
richtig.
machen.
Ja, also man sieht ja, bei Untergeiern ist ja Christian Rode der Bloody Fox. Und dann hat man ihn hier eben mal eben so als Winnetou für 3 Zeilen eingebaut. Denn man muss dazu sagen, Winnetou kommt ja in beiden Erzählungen tatsächlich auch vor. Bei Untergeiern ist er einfach rausgestrichen, da spricht Christian Rode dann einfach den Bloody Fox. Und bei Der Sohn des Bärenjägers, da hat eben Christian Rode diese 2, 3 Sätze gesagt. So ist das wahrscheinlich zu erklären.
Dazu möchte ich nochmal auf zwei Namen eingehen. Das eine ist, Karl-Heinz Hess ist für mich ist einer meiner absoluten Lieblingssprecher überhaupt bei Europa, obwohl er im Verhältnis sehr wenig Einsätze hatte und auch auf Nebenrollen festgelegt war, mehr oder weniger. Fand ich ihn aber immer, für mich war er halt immer Dr. Waldmann aus den Schreckenstein-Geschichten. Und deswegen kriege ich ihn halt in meinem Kopf hier gar nicht als Old Shatterhand besetzt. Er ist gut, er ist ein super Sprecher, ich mag ihn sehr, seine Stimme ist toll. Er ist für mich aber nicht Old Shatterhand, weil er halt nun mal schon so festgelegt war bei mir.
Okay.
Das ist aber eine ganz individuelle Wahrnehmung. Was ich aber unbedingt erzählen muss, ist die schöne Geschichte, die mich mit Werner Cattano verbindet. Ja, Markus, du lachst. Deine Platte sieht ja auch so nicht aus.
Ja, das stimmt.
Also, die Geschichte ist, ich war mit einem gemeinsamen Freund vor weit über 20 Jahren mal auf einen Abend bei Werner Cattano und bei seiner netten Frau in die Kellerbar eingeladen worden, in einem Vorort von Hamburg. Und wir hatten dort einen super netten Abend. Es hat richtig Spaß gemacht. So richtig klassische Kellerbar, wie vielleicht einige von ihren Eltern aus den 70ern noch kennen. Hatten wir dabei Fassbier und viel Spaß und tollen Anekdoten und Erzählungen und auch Fotos, die da hängen aus deiner Schauspielkarriere von früher und so weiter. Einen ganz tollen Abend. Also wir hatten Spaß, die Geschichten zu hören und er hatte auch wirklich Spaß, sie zu erzählen mit seiner Frau zusammen. Und es war lustig und zwei tolle Anekdoten dazu. Die eine ist, ich hatte mir die 3 Fragezeichen Nummer 9 und die rätselhaften Bilder mitgenommen zum Unterschreiben, weil er da ja der Maxwell James ist. Und ich gab ihm den Edding und die Schallplatte und er beguckte die und sagte, ja, weiß ich gar nicht, ob ich davon Belegexemplar habe, das ist ja auch lange her. Und er hatte im Vorwege was von seinem Neffen erzählt, eine Geschichte. Und hatte nun von diesem Neffen erzählt, und ich dachte irgendwann, ah, ich muss ihm noch die Schallplatte geben. Und dann gab ich ihm die, und dann sagte er, soll ich die mit Widmung beschreiben, Holger? Und ich so, ja, bitte. Und dann schrieb er einfach für den Namen des Neffen, und dann, es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen, dein Werner Cattano. Und seine Frau saß daneben und sagte, Mensch, Werner. Und sagte, ach, bin ich blöd, jetzt habe ich den falschen Namen geschrieben. Krickelte auf meinem Cover rum, strich den Namen großflächig durch von seinem Neffen und malte da irgendwie so daneben Holger. Und besagter Freund, der mit mir mit war, guckte mich so an, verdrehte die Augen. Ich guckte die an und dachte, Scheiße, was mache ich denn
Dann
damit?
bekomme ich jetzt, 200 € von Ihnen, Herr Cartano.
Ja. Also, sie ist dadurch aber natürlich eigentlich noch mehr Unikum geworden. Und gute Anekdote. Lieber Werner, wenn du das, wir waren per Du damals, wenn du das hören solltest, verzeih mir. Es gab Käsehäppchen, so Käse, aufgespießte Käse, wie nennt man das? Käsespieße mit
Ja.
Käsestücken. Da muss man dazu sagen, dass ich Käse überhaupt nicht mag, aber mir sehr klar gemacht wurde, dass man die ja nun, also die wären ja köstlich. Und ich ließ davon 8 bis 10 Stück so ganz peu à peu und heimlich in meiner Jackentasche verschwinden. Um dann, als wir 2 Stunden später gegangen waren, ich und besagter Freund, und wir uns an der Tankstelle noch für den weiteren Verlauf des Abends 2 Bier kauften, ich erstmal am Mülleimer diese Käsestücke rausholte und
Na gut.
entsorgte. Also,
Kommt
Werner,
rein,
wenn du
könnt
das
Bier
hier hörst,
kaufen.
ja.
Das wären noch heute seltene Sammlerstücke.
Ja. Werner, wenn du das hier hörst, tut mir leid, aber ich mag nun mal keinen Käse. Der Abend war super. Und das Cover ist ein Unikum in meiner Sammlung. Ich mag es vielleicht sogar gerade wegen der Geschichte ein bisschen mehr als meine anderen.
Vielleicht hat er das mit den Käsestücken ja auch, doch mitbekommen und hat deswegen das Cover so verunstaltet.
Ja, die Reihenfolge wäre aber. Obwohl, ja, ne, das kann sein.
Ah,
Das
okay,
kriege ich nicht mehr
ja.
reproduziert.
Der ist
Aber
ein Fuchs,
ja,
ein
man
Bloody
weiß es.
Fuchs.
Man weiß es nicht. Aber das nur am Rande.
Ja, apropos Cover, ich möchte noch zum Bärenjäger nachschieben, dass ich das Cover absolut furchtbar finde. Weil, also das wirkt auf mich wie so eine Hubba- und Bubba-Reklame. Also wegen dieses rosa und hellblau, ich finde das, also da hat sich Möller kein Gefallen getan, finde ich. Also das finde ich überhaupt nicht schön. Und ich traue mich das auch zu sagen, weil, tolle Überleitung, ich das Cover für Untergeiern als eines der schönsten Europa-Cover empfinde,
Ja.
die jemals rausgekommen sind.
Es ist
Absolut.
super. Sind wir uns, glaube ich, alle einig, das ist filmplakatwürdig. Und es hat einen unglaublich tollen Tiefeneffekt. Man hat das Gefühl, dieses Pferd steht dreidimensional vor einem. Das ist wirklich ein kleines Meisterwerk geworden, finde ich. Apropos, ich sehe das gerade auf der Seite claudiusbrack.de mit dem Cover. Markus Werther unterschrieben drauf aus deiner Sammlung.
Gunter Beth.
Ah, okay.
Also
Verstehe.
ich hatte ja die Platten, wie gesagt, auch alle nicht, bis auf Moby Dick, also die Kurmin-Produktion, und habe die erst sehr spät kennengelernt und war von diesem Hörspiel immer sehr begeistert, weil ich finde, dass die Geschichte ist schön und ich finde es toll umgesetzt. Und ich sagte ja eben schon, ich finde den Gunter Beth als Eisenherz überragend. Ich weiß gar nicht wieso, aber irgendwie diese Stimme ist so satt und so, es ist so sauber und ist so gut gesprochen. Und dann hatte ich mir irgendwann mal sozusagen hatte ich den Mut gefasst, ihn anzuschreiben, denn die meisten Sprecher, zu denen ich mal Kontakt hatte, die wohnten ja alle in Hamburg. Und da ich auch in Hamburg wohne, war das im Grunde immer nur die Frage, mit welcher U- oder S-Bahn komme ich dahin. Und Gunter Beth lebt oder lebte zumindest in der Zeit in München. Und da habe ich ihm dann die Platte runtergeschickt und er hat mir auch die Platte zurückgeschickt mit ganz vielen Unterlagen über seine Theatereinsätze und so. Und ich finde, er hat, also es ist auch optisch so schön, wie er da unterschrieben hat. Also es ist nicht so, es hat nicht diese Originalität wie die Cartano-Unterschrift auf den rätselhaften Bildern. Aber ich finde gerade bei dem Cover und diese sauber gesetzte Schrift, also bin ich sehr dankbar für diese Platte.
Ja, gefällt mir auch sehr gut und ich muss auch sagen, obwohl ich den zweiten Dreiteiler des Orientzyklus gut finde, ist das Untergeiern für mich das Highlight aus dem gesamten Cohn-Meanschen Karl-May-Schaffen.
Geht mir genauso,
Finde ich die
ja.
beste Platte und die würde ich auch so dem geneigten Hörer, auch alleinstehend ohne den Sohn des Bärenjägern vorweg gehört zu haben, empfehlen können. Ich habe ihn, also ich konnte alles nachvollziehen, ohne die Platte gehört zu haben und es hat mir extrem gut gefallen und ja, ist für mich das Highlight in diesem. In den Hörspielen, die wir hier heute besprechen.
Ja,
Bitte.
vielleicht kann man noch erwähnen, dass auch hier wieder Sigmar Schneider so heraussticht, also stimmlich, weil er spricht ja einmal diesen Tobias Preisegott Burton, also dieses heuchlerische, kriecherische, diese komische Figur, die da angeschlichen kommt und vortäuscht, er wäre zu Fuß unterwegs durch den Lerno. Und er ist ja am Ende doch der Hauptschurke, der dann eben stimmlich dann auch so richtig loslegt und dem man dann auch den Schurken so richtig abnimmt. Das fand ich auch immer sehr bezeichnend, also diesen Auftritt.
Ich möchte noch auf eine andere Eigenheit eingehen, die jetzt mehr so anekdotischer Natur ist. Es ist eine der Aufnahmen, die Holger und ich, eine der Aufnahmen, die mit Hans Paetsch, die Holger und ich immer als Ofenrohraufnahmen bezeichnen. Und zwar gibt es so ein paar Produktionen mit Hans Paetsch, da gehören also die ersten drei Hanni und Nanni-Produktionen zu, auf alle Fälle Huibu 2. Dann hier diese, also der Bärenjäger und der Geiern und auch die Sklavenkarawanen. Und ich meine auch, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, die beiden Schlaraffenland-Aufnahmen, wo die Aufnahme mit Hans Paetsch einen ganz eigenartigen, ich würde mal sagen, leicht blechernden oder schnarrenden Klang hat. So als, also übertrieben gesagt, so als hätte er einen Eimer oder ein Ofenrohr über dem Kopf. Und daran lässt sich auch immer gut feststellen, dass so Aufnahmen, die äußerlich gar nicht so viel miteinander zu tun haben, also Hanni und Nanni 1 bis 3 und Untergeiern, wahrscheinlich am selben Tag entstanden sind, zumindest die Aufnahmen mit Page.
Ja, da war das Mikrofon halt dann nicht sauber eingestellt oder was auch immer der Grund
Genau.
ist. Und das Witzige dabei ist, das ist mir im Zuge unserer Recherche für die Originale aufgefallen, als wir uns die Wiederveröffentlichung angehört haben. Man hat das im Nachhinein teilweise korrigieren können, denn die Huibu 2 klingt Hans Paetsch nicht auf der CD-Version so wie auf der Platte. Da ist es keine Ofenrohrproduktion. Also entweder hat man das im Nachhinein korrigieren können. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Untergeiern etc. in den Wiederveröffentlichungen korrigiert ist. Oder man hatte keine zweite Aufnahme vorliegen, weil die sind exakt gleich. Ich würde behaupten, dass ich bei Huibu 2 eine Veränderung einer Millisekunde merken würde, weil ich das so oft gehört habe. Und es ist exakt die gleiche Aufnahme. Sie klingt nur anders. Also wurde phasenweise da im Nachhinein wohl noch Hand angelegt. Aber das nur am Rande.
Vielleicht ist das auch so eine leichte Übersteuerung. Das klingt ja auch so nasal, dass man das vielleicht bei der Abtastung 30, 40 Jahre später, dass das dann sauber rüberkam. Wobei es bei der ersten Abtastung für die also das Band, dann für die Plattenproduktion irgendwie eben so ein kleiner Fehler eingebaut war, nicht? Also in allen diesen Einzelaufnahmen vom Patch. Aber
Möglich.
wer weiß.
Was mir aufgefallen ist noch, dass hier passt es ganz gut, diese Hörspiele allesamt, diese Karl-May-Produktion, sind alle wahnsinnig personalintensiv. Also man braucht neben der Komplexität der Namen und Handlungen und Orte, in denen das alles spielt, ich habe da mal, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, eine kleine Recherche angestellt. Und im Schnitt werden bei diesen Produktionen Frau von Kurmin, ich glaube, einen Augenblick, ich habe es gleich, die Zahl ist nämlich beeindruckend, genau, im Schnitt sind es 13 Sprecher pro Hörspiel, wohingegen in einigen Jahren, die ich mal im Zuge unserer Homepage analysiert habe, im Schnitt etwa 8 Sprecher für ein Hörspiel benötigt werden. Und diese Wildwest-Indianer-Geschichten sind wahnsinnig personalintensiv. Da müssen viele Charaktere auftauchen. Das passt jetzt nicht in den Zyklus mit rein, aber den Knaller, den ich gefunden habe, ist der Pfadfinder mit 19 verschiedenen Rollen. Das ist für 38 Minuten Hörspiel eine ganze Menge.
Das stimmt.
Vielleicht einer der Gründe, warum man später davon ein bisschen Abstand genommen hat, derart aufwendige Produktion zu fahren. Also das ist schon auffallend, wie viele das immer sind.
Ja, und ich
Ja,
möchte noch
ja.
zwei Sprecher hervorheben, weil mir da das sehr gut gefällt. Ich komme ja ganz schlecht mit diesen komischen Figuren zurecht. Also Sam Hawkins und diese ganzen Totalausfälle, die bei Karl Mayer mitspielen, oder eben auch die Pendants, die es gibt in den Edgar Wallace-Filmen, so Eddie Arendt und so, ihr wisst, was ich meine. Die finde ich immer sehr nervig. Und wer mir hier unheimlich gut gefällt in Untergeilen, ist Immo Kroneberg als Hobble Frank, der immer diese völlig absurden Goethe-Zitate, was er da so hat, einfließen lässt. Und immer so mit diesem leicht sächsischen Akzent. Also, das finde ich wirklich lustig. Und wer für mich wirklich rührend ist, ist am Schluss Marga Maßberg als Sanna.
Ja,
Ist
die,
toll.
die dann ihren verlorenen Sohn wiederfindet, und die hat so eine passende Stimme für so eine traurige, farbige Mutter, die ihren Sohn jetzt wiederfindet. Großartig.
Und das ist ja auch so eine Szene, die eigentlich nur wenige Sekunden lang ist, die aber so intensiv und dramatisch ist. Also besser hätte man es ja auf der Bühne nicht machen können, ne? Das ist so gut gemacht, finde ich, in so wenigen Sekunden eigentlich nur. Also Hochachtung.
Und jetzt kommt die volle Breitseite, meine geschickte Überleitung zu Tokaj Schun. Denn
Ja,
hier brauchen
ja.
wir gefühlt, da brauchen wir gefühlt nur drei Personen und nicht 19. Und ich finde Tokaj Schun sowas von langweilig.
Ja.
Also da fehlen mir echt die Worte. Also dass da irgendwie Frau von
Nee, die
Krumi nicht
Handlung.
selber. Also das ist ja ein ständiges, wir schlichen uns an, wir knebelten ihn, wir nahmen ihn mit, dann kommen die anderen wieder, entführen den und so weiter. Also ich finde diese Geschichte so ereignislos. Und ich glaube, also ich könnte mir gut vorstellen, dass Frau von Kurmin die deswegen ausgewählt hat, weil das da ja so einen angedeuteten Zusammenhang zum Orientszyklus gibt, nämlich zu der Familie des von mir schon erwähnten Hasan Aci Mirza, wo auf einmal dieser eine Mann, um den es da geht in Tokaj Schun, sich ja als, ich glaube, Verwandter, Carsten, korrigier mich, dieser
Ja.
Familie herausstellt. Aber es bleibt alles offen. Also es ist im Grunde wie ein erster Teil, und das Old Shatterhand sagt ja auch am Schluss irgendwie, ich wusste, dass den Mann ein Geheimnis umgab und das wird sich vielleicht noch klären. Dü-lü-lü-lü, bing. Also mit dem Hörspiel kann ich überhaupt nichts anfangen, muss ich sagen.
Ja, also ich glaube schon, wie du sagst, dass sie diese Erzählung gewählt hat, weil da eben sozusagen dieses Blending aus Orient und Western-Umgebung irgendwo vorhanden ist. Und das schließt sich dann ja auch mit ihrer eigenen Produktion mit. Also es fängt ja an mit Durch die Wüste und dann ist sie in den Wilden Westen gerutscht sozusagen mit den Aufnahmen. Und das ist eine geschickte Kombination. Aber, und da kommen wir dann auf den Kern, anders als die Umsetzung dieser Erzählung Rie, also als Kara Ben Halef, die ja unglaublich dramatisch und dicht ist und wo das funktioniert hat, so eine Erzählung auch auf eine Platte zu dehnen, während das andere ja immer ganze Romane waren, die man auf eine Platte genommen hat, ist das hier eben misslungen, nicht? Da hat man auch eine kurze Erzählung genommen, aber die bietet eben nicht genug Stoff und Spannung. Und da hat das nicht funktioniert. Da ist die Handlung zu dünn. Und ja, das Einzige, was man jetzt zugute halten kann, ist, dass diese Erzählung an keiner anderen Stelle, auch von keinem anderen Label vertont wurde. Also deshalb ist es ein Unikum. Und das Ende wird eben nicht aufgelöst, es bleibt offen. Und vielleicht kann ich noch ergänzen, dass eigentlich jetzt stammt diese Erzählung ursprünglich aus dem Band Der Löwe der Blutrache. Und das ist auch so ein Zyklus von mehreren Romanen, in der Karl May eigentlich auch das Ganze auflösen wollte, aber dazu ist es nicht mehr gekommen. Also selbst wenn die Comine gewollt hätte, sie hätte
Okay.
diese Geschichte nicht zu Ende erzählen können.
Dann ist es ein
Trotzdem
unglücklich
möchte ich.
gewählter Stoff.
Deswegen möchte ich Frau von Komi nachträglich zurufen, was Suse in Hani und Nani schmieden neue Pläne zu Jenny sagt: Oh, das hättest du nicht tun gesollt.
Sozusagen.
Ja, also das hätte man vielleicht, das
Auslassen
wäre nicht
können. Und
notwendig gewesen.
gleich,
Ja.
Achtung, super Übergang, hätte man gleich die Slawenkarawane aufnehmen sollen. Wäre nicht schlecht gewesen, denn damit endet dann ja das Schaffen von Dagmar von Kumin und Karl May bei Europa.
Und hier muss man vielleicht einmal ganz kurz klarstellen, dass diese Geschichte nicht im Wilden Westen spielt. Ich wollte davon nicht so reingrätschen, aber
Ja.
die spielt nun eindeutig in Afrika, aber ja.
Und ist ja auch völlig losgelöst. Das ist wirklich eine echte Einzelgeschichte.
Ja.
Ja.
Und eine relativ brutale, finde ich. Also
Ja.
diese Todesarten da, also wie die von Krokodilen gefressen werden. Und der eine, der, also das stellt sich ja als Lüge heraus, aber Joachim Raake als Bösewicht erzählt doch auch, glaube ich, unter anderem, dass also dem Herbert A. Böhme, dass sein Sohn also irgendwie weiterverkauft worden wäre als Sklave und jetzt irgendwie gemästet worden wäre, weil der Käufer einmal das Fleisch eines weißen Mannes essen wollte
Ja,
oder irgendwie
ja,
sowas.
ja. Da habe ich auch die Augen verdreht beim Hören. Da habe ich gedacht, Junge, Junge, ist das aus der Zeit gefallen?
Also ich sage es mal so, Karl May ist eigentlich immer wieder mal sehr brutal und sie hat das weitestgehend aus den anderen Hörspielen rausgehalten, aber hier ging es wahrscheinlich gar nicht anders, weil
Naja, also,
es sind halt
ich meine.
Sklaventreiber.
Ja, aber die Geschichte ist ja erlogen. Also sie stimmt ja nicht mal. Also man hätte sie auch
Ja, gut.
fortlassen können. Er erzählt es ja, weil er den, ich muss mal eben gucken, wie die Rolle da hieß, Emir Barak El-Kasi
Ja.
Angst machen will.
Komisch, dass
Und
du
ist
da nicht
ja.
selber drauf kommst auf den Namen.
Ja, man ist sich ja nicht so sicher, ist es jetzt ein Ort oder ist es ein Bruder oder
Oder ein
so?
Gericht.
Oder ein Gericht, ja.
Ja.
Und in dem Zusammenhang muss man vielleicht auch mal auf das Cover hinweisen, weil Möller sich da also schon ja relativ nackte Frauen aufs Cover geholt hat, so.
Also gezeichnet
Gut,
hat, ja, für den, der derjenige
gezeichnet
nicht
hat. Ja,
kennt.
also es ist kein Fotocover aus Bad Segeberg. Also.
Ich weiß noch, dass mir das als Kind unendlich peinlich war. Also, ich habe die irgendwann geschenkt bekommen und ich bin natürlich hochrot angelaufen bei diesem Cover. Ja, so als, ich weiß nicht, Siebenjähriger oder so.
Also war das
Obwohl,
die
in den
zweite Platte
70ern.
neben Dracula, die du nur umgedreht liegen gelassen hast?
Oder nur heimlich aufgeklappt, ja.
Ja.
Obwohl man fairerweise sagen muss, dass Anfang der 70er viele Filme und Schallplatten erschienen sind, wo Frauen mit freier Brust zu sehen waren.
Ja, und
Also,
da waren auch
nein, aber
Witzeplatten bei und ähnliches.
ja, das stimmt, ja. Aber ich muss sagen, also in dem Sinne passt dieses Cover schon fast wieder zum Hörspiel, weil es relativ unverblümt ist.
Ja, das
Nicht?
stimmt.
Also auch der Kartano, der da am Anfang irgendwie, ist das nicht der Wächter, der da gleich irgendwie zu den Krokodilen in den Fluss gestoßen
Ja,
wird?
ja.
Im sicheren Wissen darum, dass die Krokodile ihn auch fressen werden jetzt.
Ja,
Ne?
ja,
Das
das ist ja
stimmt.
ein wenig speziell. Was für ein, aber also ich fand's gut bis, also Schulnote 2 bis 3 würde ich dem Hörspiel geben. Aber wie gesagt, keinerlei Kindheitsbonus dabei. Ich weiß, das ist von besagtem Freund von mir, mit dem ich damals bei Werner Cartano war, in seiner Lieblingshörspiele aus dem Europastall ist. Aber da an dieser Stelle ein Gruß.
Also Lieblingshörspiel würde ich jetzt nicht sagen, für mich. Aber ich finde es sehr gut gemacht. Das auf jeden Fall. Bernd Kreibich, der immer diesen netten Hadschi Halef gesprochen hat, der kommt hier als ganz großer Bösewicht rüber auf dieser Serie bei Om et Timsa. Und ähnlich ist es eben bei Malte Petzl, der immer den sympathischen Sir David Lindsay spricht, immer auch so ein bisschen lustig. Und hier den ganz fiesen Abu El Mott verkörpert. Mir ist eigentlich eben erst aufgefallen, dass der Sigmar Schneider weder beim Tuckertschun noch hier auftaucht. Das war mir vorher nie so ganz bewusst.
Dann wären wir mit den Einzelbesprechungen der Hörspiele durch.
Richtig.
Dann kommen wir
Ja.
dazu, was kann man wo noch wie hören?
Ja, erstaunlicherweise kann man alle diese Hörspiele in der Serie die Originale finden, die inzwischen zwar nicht mehr auf CD erhältlich sind. Also die letzten drei oder vier gab es ohnehin nur als Download. Aber alle anderen oder jetzt alle sind als Download noch verfügbar, soweit ich weiß. Teilweise
Okay.
leicht verändert, aber nur ganz, ganz marginal.
Und als Hörempfehlung würde ich als Neuling auf diesen Hörspielen den zweiten Dreiteiler, also Schluchten des Balkan, durchs Land der Skipetaren und der Schut empfehlen, sowie, wie gesagt, nur meine Meinung, als Einzelhörspiel Untergeiern. Das wären so meine Tipps zum Reinhören, die man, wenn einem die nicht gefallen, muss man sich den Rest wirklich nicht anhören, finde ich. Wie ist es bei dir, Carsten? Du kennst sie ja nun offensichtlich am intensivsten von uns allen.
Ja, ich würde auch als Empfehlung geben, letztendlich die Helmut Lange Karabenemsi-Hörspiele sozusagen, diese vier plus Untergeiern, das ist im Grunde dann auch, das sind auch so meine Highlights.
Und bei dir, Markus?
Also ich würde tatsächlich, ich würde Karaben Halef nehmen.
Alleinstehend auch, dass man so hören kann? Okay.
Kann man
Ja,
machen.
fehlen natürlich ein paar Informationen, aber so jetzt als Hörspiel, ja. Untergeiern und ich würde sogar die Sklavenkarawane dazu nehmen, weil ich die einfach sehr dramatisch finde und gut umgesetzt finde. Das wären so meine drei Favoriten. Ja, dann haben
Ja.
wir den zweiten von den drei Teilen des Karl-May-Zykluses bei Europa durch. Lang geworden ist es, glaube ich.
Es gab viel zu erzählen.
Ja, bleibt nur noch zu erwähnen, dass wir uns natürlich auch den Karl-May-Hörspielen widmen werden, die unter der Regie von Heike Dine Körting entstanden sind. Aber hier geht es zunächst weiter mit Folge 16 in unserer Podcast-Reihe. Und da widmen wir uns dem Thema der in den Europa-Hörspielen verwendeten Musikstücke in den Jahren 1966 bis 1982. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir hören uns nächstes Mal wieder. Und ja, alles Gute und wir hören uns. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Ciao.